biologisches Wachstum, so habe ich das vor 2 Wochen schon einmal mitgenannt, vollzieht sich für uns normalerweise automatisch. Dass es Fortschritte gibt, bei Kindern wird es ja gerne gemessen, so wie man das da sieht, immer ein Stückchen größer. Und ich weiß nicht, wer das alles früher mal bei euch gemacht hat, mit Brett auf dem Kopf, Strich im Türrahmen und dann konnte man sehen, das geht vorwärts. Wie sieht es mit geistlichem Wachstum aus? Woran messen wir das? Bestimmt nicht in der Tür, mit einem Brett auf dem Kopf und so Strich irgendwo dran. Wäre mal was Tolles, aber so läuft es nicht. Vor 2 Wochen habe ich euch in einem ersten Teil so Voraussetzungen fürs Wachstum genannt. Die Sehnsucht, ich möchte wachsen. Als Kind ist das immer toll. Ich wollte immer länger werden als mein Vater. Gott sei Dank, ich habe es nicht geschafft. Zweitens, Beziehung, ich vertraue Gott. Es hat im geistlichen Sinne etwas damit zu tun, mit meinem Gegenüber. Ob ich sage, ja, ich möchte dir näher kommen. Also passt da rein. Das dritte, ein Ziel, ich strecke mich aus, so wie Paulus. Ich weiß, da will ich hin, Jesus ähnlicher zu werden. Es ist ein großes Ziel und trotzdem, ich brauche dieses Ziel. Und viertens, die Geduld, ich höre nicht auf. Es funktioniert ja nicht immer alles so gleichmäßig, sondern sagt so, ich kann die Fortschritte alle sehen und andere sehen sie auch. Aber vielleicht wird da noch einmal deutlich dran, der Fokus dabei liegt ganz stark auf diesem Ich oder konkret bei dir. Möchtest du, willst du wachsen? Du hast einen ganz großen, entscheidenden Einfluss darauf, ob du geistlich wächst, ob du Fortschritte machst oder nicht. Weil Gott, der zwingt keinen von uns, ihm zu folgen. Da sind wir wieder bei den Wahlmöglichkeiten, den Entscheidungsmöglichkeiten. Wachstum ist kein Zufall, es geht wirklich um ganz konkrete Schritte, die wir gehen können. Und 2 Zitate dazu. Christian Schwarz, der hat sehr viel in Richtung Gemeindewachstumsbewegung veröffentlicht. Je länger ein Mensch Christ ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich das geistliche Leben rückwärts entwickelt. Ich habe das gelesen und habe gedacht, oh, ist das wirklich so? Halten wir nicht unseren Stand? Geht das nicht automatisch? Und ich glaube, ich muss sagen, leider hat der Mann recht. Also ist so meine Befürchtung. Also kein Automatismus. Oder ein zweites, ein paar Jahre, Hunderte, 4. Jahrhundert nach Christus, Gregor von Nyssa, Bischof, Heiliger, Kirchenlehrer. Wir sündigen immer dann, wenn wir uns weigern, weiterzuwachsen. Auch hart, oder? Aber es gibt noch mehr. Ich habe euch eine Grabinschrift, die seht ihr jetzt nicht da vorne, eines anglikanischen Bischofs in der Westminster Abbey, 1100 nach Christus. Da ist Folgendes zu lesen. Als ich jung war, jung und frei war und meine Fantasie keine Grenzen kannte, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als ich älter wurde und weiser, entdeckte ich, dass ich die Welt nicht ändern würde. Also änderte ich meinen Blick etwas und beschloss, nur mein Land zu ändern. Aber es schien ebenso unbeweglich. Als mein Lebensabend vor der Tür stand, unternahm ich einen letzten verzweifelten Versuch und entschied mich dafür, nur meine Familie zu ändern. Die, die mir am nächsten waren. Aber Herrje, sie wollten nichts davon wissen. Und nun liege ich auf meinem Totenbett und mir wird plötzlich klar, wenn ich mich nur selbst zuerst verändert hätte, dann hätte ich durch mein gutes Beispiel meine Familie verändert. Durch ihre Inspiration und Ermutigung hätte ich mein Land verbessern können. Und wer weiß, vielleicht sogar die Welt. Also vielleicht etwas komplizierter ausgedrückt, aber als der einfache Satz, es gibt nur einen Menschen, den du verändern kannst. Und das ist der Mensch, der dir im Spiegel, im Bad oder Schlafzimmer entgegenguckt. Den Menschen, den könntest du verändern. Also, und es geht nicht nur um ein Irgendwann und nicht um einen guten Vorsatz, sondern darum, ob du die dir von Gott gegebenen Möglichkeiten wirklich heute nutzt. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle dieses seelsorgliche Gespräch kennt, was Jesus mit seinem Jünger Petrus hatte, nach seiner Auferstehung. wo er ihn dreimal gefragt hat, hast du mich lieb, beziehungsweise hast du mich lieber, aber hast du mich lieb, das ist ja eigentlich der Tenor des Ganzen. Und dreimal hat Petrus immer klein, lauter, aber doch mit Ja geantwortet. Du weißt alles, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sieht Petrus, und das ist das Spannende, er sieht dann Johannes und will wissen, was wird denn aus dem? Und ich möchte euch mal mit der Nase auf die Antwort stoßen, die Jesus ihm gibt, einem Petrus gibt. Vielleicht ist das auch die Antwort für mich, für uns. Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Also, nicht was machen die anderen, was machst du? Dein Job ist es, Jesus nachzufolgen. Dein Job ist es, ich sage das mal so ein bisschen flapsig, zu wachsen. Und wir wissen oft sehr schnell nämlich und sehr gut, wie andere sich ändern müssten und was sie verändern müssten. Das ist immer toll. Das ist spannend, das zu erleben. Aber wir selber, gehen wir daran? Und wie oft sind wir als Christen gerade als Moralapostel unterwegs mit dem Zeigefinger und wir haben andere im Blick. Und ich könnte das mit anderen Beispielen untermauern, wo mir das ähnlich gegangen ist, wo ich gedacht habe, ja toll, wenn mir dann eine Erzieherin, als es meine Schwester genau sagt, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben. Und dann guckst du dir ihre Kinder und denkst, ja, warum machst du das bei deinen nicht? War das falsch? Aber so sollen Entdecken oder so etwas da. Ich möchte mit euch ein bisschen Mathematik machen. Liegt mir nicht fern, aber es ist eben nicht meine Mathematik, sondern Gottes Mathematik. Und wir neigen ja dazu, dass wir uns gerne von großen Zahlen beeindrucken lassen. Von klein auf kennen wir das, die Speisung der 5000. Und wir wissen genau, das waren ja nur die Männer, also Frauen und Kinder zusätzlich. Wow, was Jesus da gemacht hat, irre. Was hat das mit Wachstum zu tun? Kommen wir noch hin. Oder von klein auf David und Goliath. Mich hat das immer wahnsinnig beeindruckt. Wie so ein noch sehr junger Mann diesen großen Goliath besiegen konnte, der da vor ihm steht. Ich habe auch schon im Wald als Goliath gelegen, mit Kindern unterwegs und dann musste ich sterben. Es ist beeindruckend, so etwas von klein auf. Aber Gottes Mathematik geht anders. Da ist ein Gideon, ein Richter unterwegs und er soll die Feinde besiegen und er hat 32.000 Leute und Gott sagt, nee, das sind mir zu viele. Wenn ihr jetzt gewinnt, dann sagt ihr, haben wir toll gemacht. Er sagt, das müssen wir mal reduzieren. Und er reduziert das auf 300 Mann. Und wo man sagt, eigentlich die Größenverhältnisse, das ist auch wieder so ein David-Goliath-Prinzip, das läuft nicht. Das, kann eigentlich nicht funktionieren, aber es funktioniert. Und jetzt komme ich zu dem Eigentlichen. Gottes Mathematik ist nämlich noch viel besser und davon leben wir. Und da freue ich mich immer wieder dran. Und zwar Matthäus 18, Vers 19 und 20. Ihr kriegt mal heute keine Bibelstellen zum Lesen, also ausgeschrieben. Merken, nachlesen. Dort sagt Jesus, wenn zwei unter euch hier auf Erden eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Das ist Teil 1. Wenn zwei eins werden. Und wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Leute, wie oft hat mich das bei Veranstaltungen über Wasser gehalten? Wo ich dann sage, so beim Gemeindegebet, ich hätte gerne ein Gemeindegebet mit euch allen und noch mehr. Und dann sind da manchmal ganz wenige. Und Jesus hat gesagt, ja, ich weiß es doch. Ich weiß, das funktioniert nicht. Du hast nie alle dabei. Aber zwei. Das ist doch toll, schon mal für Ehepaare zu sagen, hey, ihr könnt zusammen beten. Ich bin da. Und das ist das Entscheidende. Jesus ist da. Oder auch für unser Beten, wenn zwei unter euch eins werden. Seine Mathematik. Ganz zu schweigen, man kann das Ganze noch toppen. Nur das kapiere ich nicht. Wie funktioniert das mit Gott? Die Dreieinigkeit, die Trinität. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, drei Wesensarten und doch ein Gott, nicht mehrere? Da haben sich schon so viele Theologen schon seit Jahrhunderten dran versucht, das zu kapieren. Nur Leute, warum eigentlich? Können wir Gott kapieren? kann ich das mit meinem Ameisenverstand? Das kann ich doch gar nicht. Also ich kann staunend davor stehen. Loblieder singen, ja. Dir gehört mein Lob. Ha, da sind wir. Aber jetzt habe ich für euch eine gute Nachricht. Ich habe etwas gefunden. Nicht von mir, von einem Kollegen. Und zwar geistliches Wachstum. Es gibt dafür eine Formel. Und diese Formel garantiert Wachstum. Lasst das mal auf euch wirken. Das ist die Wachstumsformel für geistliches Wachstum. Ja, jetzt kommt gleich das Aha-Erlebnis. Ja, ich soll zwei Sachen dazu. Ich habe das gehört, gelesen. Ich habe gedacht, sonst geht's hier, aber danke. Dann habe ich mich da mal mit beschäftigt und habe gesagt, so ganz Unrecht hat der Mann nicht. Auch wenn das sicherlich nicht ein Quod erat demonstrandum irgendwo mal irgendwo sowas gibt, was es zu beweisen galt, aber da sind wichtige Hinweise drin, die mich zum Nachdenken gebracht haben, die mich herausgefordert haben, die mich inspiriert haben. Und deswegen möchte ich euch damit auch ein Stück konfrontieren, euch damit hineinnehmen. Vielleicht wisst ihr von der Mathematik, ganz einfach, wenn, das ist ja ein Produkt, wenn man zwei Zahlen miteinander multipliziert, nennt sich das Produkt. Wenn bei einem Produkt eine Zahl, ein Faktor eine Null ist, ist egal wie groß die anderen sind, Null mal irgendwas ist Null. So, das haben wir schon mal. Okay, und jetzt gucken wir uns das an, was er damit meint. W steht für Wachstum oder geistliches Wachstum, B steht für die Bibel. Ganz simpel, einfach. Ich habe es für mich ergänzt, die Bibel für geistliche Nahrung. Da, wo mir Gott begegnet, da, wo ich etwas über Gott erfahre, da, es hat etwas damit zu tun. M, Mentoring. Das ist so ein moderner Begriff, aber man könnte das auch ganz einfach runterbrechen. Und ich werde das gleich auch noch ein bisschen erklären. Göttliche Begleitung oder geistliche Begleitung meine ich, geistliche Begleitung. Und das gibt es in vielen Facetten. Das können dann Freundschaften sein, es können Zweierschaften sein, es können Kleingruppen sein. All das, wo ich nicht alleine als Mensch unterwegs bin, mit meinem Christsein. Einsam oder Solo-Christentum. Und das letzte, GÜ, vielleicht hätte man einfach nur das Ü stehen lassen sollen, für geistliche Übungen, das heißt für gute Gewohnheiten, für Routinen, für ein gutes System oder ich nenne es mal geistliche Strukturen. Wichtig, das sind Hilfen. Also ich sage nicht, das müsst ihr jetzt, wenn ihr das alles so macht, ihr kriegt von mir so einen Garantieschein dafür. Und doch, hör einmal hin, auch wenn das, du vielleicht das ein oder andere schon sagst, ja klar, weiß ich, dass da Bibel drin stand, das hätte ich mir denken können. Aber vielleicht entdeckst du doch etwas, was dich prickelt, was dich herausfordert, wo du vielleicht sagst, da habe ich durchaus ein Defizit, ein Minimumfaktor. Und hier lohnt es sich für mich, mehr zu investieren. Ich weiß nicht, ob ihr es noch habt. Wachstum hat grundsätzlich etwas mit Sehnsucht zu tun. Möchtest du wachsen? Damit steht und fällt alles. Und dann gucken wir einmal, das waren die drei Dinge, die ich genannt habe. Und zwar möchte ich das noch einmal so in Kürze durchgehen. Bibel, die Bibel als geistliche Nahrung. Ich weiß nicht, Bilder von unterernährten Kindern sehen wir ja manchmal im Fernsehen oder in irgendwelchen Medien, oft verknüpft mit irgendwelchen Aufrufen zu Spenden, zu Möglichkeiten. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal irgendwo Bilder von geistlich unterernährten Christen gesehen? Ich wüsste jetzt nicht, wie ich die skizzieren sollte. Ich habe jetzt nicht gesucht. Ich habe gesagt, das ist, glaube ich, das Gefährliche. Man sieht es uns nicht an, wenn wir geistlich unterernährt sind. Wir sehen es einfach nicht. Oder vielleicht doch im Spiegel, im Schlafzimmer oder Bad. Ich will euch nicht zu nahe kommen, aber könnte es sein, dass mir da ein geistlich unterernährter Christ entgegenguckt? Aber das weißt du besser als ich. Geistliches Wachstum, geistliche Nahrung hat mit Gottes Wort zu tun. Also das ist wichtiger als alle alles tagesaktuelle Geschehen in den Medien, als die Zeitungen, als die illustrierte Fachzeitschriften oder auch Romane. Und damit sage ich nichts dagegen, dass ihr das alles nicht mehr lesen dürft. Ich lese auch gerne mal einen schönen Science-Fiction oder einen Edgar Wallace oder irgend so etwas, wo ich einfach sage, da brauchst du nicht großartig bei denken, das tut einfach gut. Also, ich habe mich geoutet, aber das ist nicht das Entscheidende, sondern die Frage ist, wie viel Zeit und Raum bleibt für Gottes Wort? Ist das wirklich nur so das Knäckebrot, also sprich die Losung am Morgen? Und das war's denn, da will ich damit auskommen, geistlich. Nein, geistliches Wachstum hat etwas damit zu tun, wirklich die Bibel als Gottes Wort für uns heute neu zu begreifen. Wir setzen uns Gott aus. Und das ist das Entscheidende. Setzen wir uns Gott aus? Ich mache da mal eine Frage draus. Und dazu Lernvers biblischer Unterricht. Wird nicht abgefragt. Das ist immer doof, wenn dann jemand davon sitzt. Nora braucht keine Angst haben, mache ich jetzt nicht. Sondern ich möchte das auch mit einer anderen Übersetzung. Insofern bist du sowieso raus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Und sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Hey Leute, Werkzeugkoffer steht bereit. Alles, was wir brauchen für unser Leben, da wird es uns gesagt. Und ich möchte das nur mal so stichwortartig nennen. Die Bibel klärt uns auf, was Wahrheit ist und was nicht. Beste Adresse gegen Fake News. Sie überführt uns von den eigenen blinden Flecken. Das ist ein Spiegel, der nicht lügt. Sie ist ein Werkzeug in der Hand unseres Vaters im Himmel, der uns durch sein Wort erzieht und zurechtweist. Und ihr wisst, ich spiele gerne mit Worten. Zurechtweisung ist etwas Positives. Der sagt, da bist du falsch und da ist der richtige Weg. Gehört da unbedingt hin. Wir können so reifen und wachsen. Sie ist ein geistliches Vorbereitungsprogramm für die Zukunft. Ich lese gerade begonnen mit einem ganz neuen Buch in Richtung Endzeit-Thematik. Wirklich ins Heute hier, Corona, alles hineingeschrieben und was alles auch damit an Verschwörungstheorien zusammenhängt. Sie ist ein effektives Abwehrmittel gegen alle feindlichen Angriffe. Das Schwert des Geistes, das habe ich schon im Jugendkreis gelernt und verzweifelt in meiner Tasche nach dem Schwert gesucht. Die Bibel, sie war da. In der Bibel finden wir das nötige Equipment für die geistliche Reise. Wir lernen Gottes Willen kennen und wie wir danach handeln können. Das wisst ihr eigentlich alles. Ich auch. Aber wie sieht es aus? Geistlich ernährt? Wenn ich das so zusammenfassen soll, die Bibel ist Allzweckwaffe, Pausenbrot und Navigationssystem. Alles in einem. Alles drin. Brauchen wir? Brauchen wir das? Nutzen wir das? Dann Mentoring oder geistliche Begleitung. Manch einer meint, dass es reicht, wenn er einen schönen Herbstspaziergang macht ja jetzt echt viel Laune, rauszugehen, die vielen Farben zu genießen. Also bin ich großer Freund von. Und manch einer meint, es reicht ja, wenn Gott und ich alleine unterwegs sind. Und ich bin mit Gott auf Du und Du. Ich halte das für einen gefährlichen Irrtum. Wenn es dann darauf hinausläuft, ich brauche alle anderen nicht. Ich brauche euch ja gar nicht. Sondern, und das begegnet uns von Anfang an, Jesus nachfolgen geschieht immer in Gemeinschaft, wenn das möglich ist. In ihrem Schutz, auch durch Reibung, durch Meinungsverschiedenheiten und natürlich auch in Ermutigung, in Korrektur und Ergänzung. Das erleben wir, das erleiden wir auch, ja. Und doch, Jesus sagt, ich stelle euch zusammen und ich mute es euch einmal zu. Ich sag mal ganz frech, seht mal zu, wie ihr damit klarkommt. Und dass es spannend ist, das lesen wir Anfang im Zwölferkreis, in den Briefen, überall. Und jetzt überleg einmal selbst, welche Christen haben dich begleitet, dich geprägt? Es gab mal eine Predigt, da habe ich eine Wolke von Zeugen. Hebräerbrief, so meine Wolke habe ich euch da vorgestellt. Sagen, was sind die Menschen, die zu euch gehören, die einen entscheidenden Anteil da haben? Genau das. Und uns begegnet ganz tolle Vorbilder. Paulus und Timotheus haben so etwas wie eine Mentoring-Beziehung. Ich bin mal bei diesem Begriff geblieben, weil ich gesagt habe, wenn ich was suche, das ist mir zu kompliziert. Paulus hat sich von Anfang an darum gekümmert, wie kann ich einen Timotheus fördern, meinen Schützling. Und er sprach immer wieder in dessen Leben hinein. Er hat sich ihm als Vorbild dargestellt, als Mentor, als weiser Ratgeber. Auch dazu ein kurzer Abschnitt. Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen. Dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Du weißt, welche Verfolgungen und Leiden ich in Antiochia, in Ikonion und Lystra ertragen musste. Wie unerbittlich ist man dort gegen mich vorgegangen. Aber der Herr hat mich aus allen Gefahren gerettet. Tatsächlich muss jeder, der zu Jesus Christus gehört und so leben will, wie es Gott gefällt, mit Verfolgung rechnen. Die Verführer aber und die Betrüger werden sich immer stärker in die Sünde verstricken. Sie verführen andere und werden dabei selbst in die Irre geführt. Darum bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, wer deine Lehrer waren. Da merkt man, da hat jemand einen anderen auf dem Herzen. Da macht sich jemand Gedanken um ihn, Sorge für ihn. Und ich weiß nicht, ob wir das hören wollen, aber wo können wir ein gutes Vorbild für andere sein, an dem sich andere orientieren können? Passiert in manchen Gruppen von alleine, dass man guckt, wie lebt denn der Leiter, die Leiterin? Mentoring im Sinne der Bibel gab es an vielen, vielen Stellen. Ich habe mir das mal so bewusst gemacht. Jethro und Mose, der ihm sagen musste, du machst dir viel zu viel Mühe, du musst da mal andere Leute ranlassen und andere Leute einsetzen. Das war auch so ein Stück. Oder Mose und Josua, Heranbildung eines Nachfolgers, Co-Leiter, auch das. Elia und Elisa oder Jesus und die Apostel natürlich. Ich sage ja immer wieder, das sind alles Azubis gewesen, genauso wie wir. Oder Barnabas und Paulus, auch das. Paulus und Titus. Also vielfältig, wo das überall ganz normal scheint. Und wir sind manchmal ganz froh, wenn uns keiner reinredet. Wir sind froh, wenn wir das alleine machen. Jeder glaubt für sich allein, eben nicht. Und deswegen, es geht hier wirklich um Beziehungssache. Geistliches Wachstum geschieht im Rahmen von Beziehungen. Und da liegt eine Chance drin. Oder auch eine Gefahr, wenn es da knirscht. Und dann noch ein letztes, das Training oder die geistlichen Übungen. Es wäre jetzt viel einfacher zu sagen, wir machen jetzt heute miteinander ein paar Sit-Ups und was weiß ich was alles, so ein paar Übungen für unsere körperliche Fitness. Wir laufen jetzt alle so 3 Runden zum Aufwärmen am Anfang eines Gottesdienstes durch den Saal und dann nehmen wir alle wieder Platz. Ich glaube, das hätte fortlaufenden Erfolg. So, und trotzdem gibt es da auch immer wieder gute Vorsätze. Ja, ich müsste mich mehr bewegen. Ja, ich müsste ins Fitnessstudio. Ich müsste. Und wenn das dann allein jemand versucht, das ist schwierig. Wenn man eine Gruppe hat, etwas leichter. Also Vorsätze reichen nicht aus, sondern ganz simpel, man muss es auch in die Praxis umsetzen. Ganz einfach. Es nützt mir nichts, ich lese ein Buch über Fitness. Toll. Ich lese ein Buch über gesunde Ernährung. Toll. Mein Wissen ist mehr geworden, meine Gesundheit nicht, weil ich nichts davon getan habe. Also, und spannend, Wissen also allein genügt nicht. Und ich habe was dazu gefunden, fand ich toll. Neues Leben, Bibel. Körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger, denn es verspricht Gewinnen in diesem wie auch im zukünftigen Leben. Und im Vers 11 dann fortgesetzt, lehre diese Dinge und bestehe darauf, dass jeder sie lernt. Also geistliche Übungen. Was sind das überhaupt? Ignatius von Loyola, so 1400 Ende. Unter diesem Namen geistliche Übung ist jede Weise, das Gewissen zu erforschen, sich zu besinnen, zu betrachten, mündlich und geistig zu beten und anderer geistlicher Betätigungen zu verstehen. Ich habe es mal einfacher ausgedrückt. Alles, was hilft, damit wir uns auf Gott ausrichten. Das ist meine Sprache. Das ist das, was ich verstehe. Und wirklich, was auch wiederholbar ist, was ich einüben kann. Also als gewohnheitsmäßige Handlung. Es einfach weiß, so geht es. Paulus zitiert in 1. Korinther 15 den Athener Komödiendichter Menander, 270 vor Christus, mit dem Satz: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Tja, Sprichworte in der Bibel gibt es eine ganze Fülle von. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Ein guter Freund von mir, der hat das mal auf den Kopf gestellt. Ich weiß gar nicht, ob das von dem stammt, aber gute Gewohnheiten verderben schlechte Sitten. Das fand ich viel hilfreicher. Gute Gewohnheiten, mir gute Gewohnheiten einzuüben. Was Gutes wirklich, bis man das erst einmal geübt hat und es so normal ist, dass das automatisch passiert, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss. Und ich glaube, ihr kennt das an banalen Dingen. Ich weiß, wie ich Autofahren gelernt habe und wirklich immer bewusst Kupplung getreten habe, wieder langsam Schleifpunkt und Gas gehe und dann immer noch, da musste es ja auch noch irgendwo schalten. So, am Anfang wirklich alles das so ganz bewusst gemacht habe. Und mittlerweile denke ich doch nicht mehr drüber nach, du musst jetzt erst linke Fuß, vorher rechte Fuß vom Gas, links, und das macht doch kein Mensch mehr. Das läuft nachher automatisch. Oder wer 10-Finger-Schreibsystem gelernt hat, der überlegt jetzt auch nicht, da kommt ein E und da kommt jetzt ein L oder so etwas. Du schreibst drauf los, das geht. Also das heißt, ich habe es eingeübt, ich habe es verinnerlicht, genau darum geht es. Und es ist egal, wie wir solche Übungen bezeichnen. Das können Exerzitien sein, geistliche Gewohnheiten, Routinen, alterstaugliche Systeme, alles Mögliche. Das können Fastenzeitschriften sein, es können Retreten sein, Einkehrtage. Die Lectio Divina, das ist eine alte Form von Bibellese, wird wieder immer wieder neu entdeckt sozusagen. Da wird gelesen, da wird meditiert, da wird gebetet und da wird stillgehalten und hineingehorcht zum Beispiel. Oder ein Tagebuch. Das Herausforderndste ist eigentlich dran, zu gucken, was passt zu mir, was ist meins. Nur weil das, was weiß ich, für dich, Volker, passt, heißt das noch lange nicht, dass es für mich passt. Oder umgekehrt, das, was für mich gut ist, dass Christine sagt, nee, das geht überhaupt nicht an mich dran, das ist nicht meins. Genau das, individuell angepasst, zugeschnitten, aber neugierig zu sein, es auszuprobieren und es ja dann zu tun, da liegt dann wieder die Herausforderung. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da bin ich nochmal bei diesem Wissen allein, genügt nicht. Und mir fiel dann ein Kinderlied ein. Lies die Bibel, bet jeden Tag. Und wenn du wachsen willst, das ist nämlich eigentlich genau das. Ich habe euch gar nichts Neues gesagt. Eigentlich ist das etwas von klein auf gehört. Nur lies die Bibel, bet jeden Tag. Wenn du wachsen willst, tue ich das. Bin ich so einfach mit Gott im Gespräch? Ich habe euch eine einfache Formel vorgestellt. Bringt uns das Jesus näher? Die Formel sicherlich überhaupt nicht. Wenn ihr die jetzt am nächsten Sonntag zitieren könnt, ihr kriegt keinen Preis dafür. Überhaupt nicht. Aber wenn wir die einzelnen Teile davon umsetzen, dann vielleicht schon, dann ist das nicht nur eine Beschäftigungsmethode oder irgendetwas, was ich euch verkaufen könnte, sagen, lest das Buch. Auch das mag helfen. Also noch einmal, es nützt nichts, wenn irgendeiner dieser Faktoren, Bibel, eine volle 10, wenn ich mal nur von 0 bis 10 gehe, die Bibel eine 10 und ich sage, Mentoring mit anderen unterwegs sein, da bin ich momentan bei einer 1, ja, komme ich nicht ganz so weit. Und geistliche Übungen, da bin ich noch auf der Suche, also da bin ich mal vorsichtig, eine vorsichtige 2. Na, wir brauchen alles an der Stelle. Im Sinne der Mathematik ergibt ein Produkt mit 0 immer 0. Und dann bin ich wieder am Anfang. Wachstum ist kein Zufall. Geistliches Wachstum, kein Automatismus. Wenn du heute nur rausgehst mit der Antwort auf die einfache Frage, willst du wachsen? Und dann überleg wie. Aber da bist du dran. Da bin ich jetzt raus. Jesus, wir brauchen deine Hilfe dabei, zu wachsen. Du hast damals viel Geduld gehabt mit deinen Jüngern, die auch immer wieder irgendwelche Böcke geschossen haben. Du kennst meine Böcke und unsere Geschichten, wie wir mit dir unterwegs sind, wo wir gerade stehen, wie wir ja vielleicht auch auf der Stelle treten. Ich bitte dich, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns durch deinen Geist da anschiebst, dass wir wieder ganz neu anfangen zu brennen für dich und dass wir uns dann von dir her leiten lassen und wachsen. Wachsen dir entgegen, dir dem Haupt. Ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist und bleibst. Segne du uns dazu. Amen. Und ich kann euch versprechen, wir sind noch nicht fertig. Also es gibt noch mehr zu diesem Thema.